bete zu Beginn. Vater, ich danke dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Heiliger Geist jetzt unter uns dein Wort ausbreitet. Ich bitte dich, Herr, dass du uns in deinen Frieden und in deine Ruhe führst, dass wir, Herr, bei all der Aufregung und bei all dem, was uns beschäftigt, dass du uns hilfst, dass wir uns auf dich konzentrieren, dass wir dich in unserem Zentrum haben und dass wir, Herr, etwas von dir hören. Ich bitte dich, Herr, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst. Ich bitte dich, Herr, dass du mich zu deinem Kanal machst für deinen Heiligen Geist, dass du sprichst und dass du uns unterrichtest und uns lehrst, denn all das, was wir uns für Gedanken machen als Menschen, all das, was wir versuchen zu erkennen von dir, kann nur Stückwerk bleiben, denn du bist der, der uns ja einfach auch durch deinen Heiligen Geist das aufschließt, Herr, was du offenbaren möchtest von dir, Herr. Amen. Also erstmal will ich mich bei Jürgen bedanken, dass er mich und meine Frau als mit zu den Jüngeren gezählt hat beim Gemeinderat. Das ist ein charmantes Kompliment, aber die Wahrheit sehe ich im Spiegel. Heute wird das alles etwas interaktiver. Das heißt also, ich werde versuchen, das Flipchart mit einzubeziehen und habe da eine Idee, was ich euch aufmalen will. Anja, könntest du mir den Stift dann mal geben? Der ist in meiner Tasche vorne, den habe ich vergessen. Aber jetzt noch nicht. Erstmal habe ich für euch den Predigtext. Und bevor ich den lese, also ich mache diesen Dienst des Predigens wirklich total gerne, ja. Und es ist total unterschiedlich, wie die Vorbereitungen für so eine Predigt für mich laufen. Und diesmal war das richtig Kampf. Also diesmal war das wirklich, manchmal läuft das wirklich so ganz fluffig, ja, das so wie so eine sanfte Welle, die so auf einen zurollt und dass man das vermitteln kann, was dran ist. Aber diesmal war das wirklich extrem harte Arbeit. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Also, der Predigtext für heute steht in Johannes 16. Vers 16 bis 23a, vorgeschlagen auch in der Perikopenreihe, also Johannes 16, Vers 16 bis 23a. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander: Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen und ich gehe zum Vater? Deshalb sagten sie: Was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Soweit Gottes Wort. Also, ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Text geht. Mein erster Eindruck war, diese dreimalige Wiederholung von diesem noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, das macht die Sache für mich nicht verständlicher. Also eine Wiederholung an sich macht es nicht klarer und deutlicher, was ist denn damit nun gemeint. Aber wir haben heute natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil, weil wir haben heute die Möglichkeit, im Gegensatz zu den Jüngern, wir können das alles im Zusammenhang sehen. Also wir haben den kompletten Blick auf die Abläufe. Was ist davor passiert, was ist danach passiert. Also wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen, es zu begreifen, was damit gemeint ist. Und ich habe für euch heute drei Dimensionen mitgebracht, wie man auf diese Sache blicken kann, auf diesen Text blicken kann. Ich hoffe sehr zur Freude von Jürgen, dass ich nur drei Dimensionen mitgebracht habe. Okay, also ich gehe jetzt mal hier an, also ich erkläre auch, was ich male, ja, für den Fall, dass das wirklich ganz grausig aussieht. Also erstmal geht es in diesem Text ja um das Sehen, ja, und ich habe mir gedacht, um was aufzumalen, was mit Sehen zu tun hat, finde ich, ist es erstmal schon mal eine sehr gute Idee, wenn man ein Auge malt. Ein paar schöne Wimpern dazu, ja. Also wir sehen etwas oder wir sehen vielleicht auch etwas nicht. Und die erste Dimension, das ist das, wo man sagt, wenn man sich diesen Text anschaut und auch ein bisschen davor und danach liest, dann kommt man auf den Gedanken und auf die Idee und sagt, na, jetzt ist das auch logisch, wovon er spricht. Ja, also das ist eine gute Idee, das auch mal im Kontext zu sehen und zu schauen, zu welchem Zeitpunkt wird denn so etwas gesagt. Und das ist, ich sag mal so, der erste Blick darauf. Ja, ich mache mal hier so eine Strichlinie. Das Erste, was man sieht, ist vielleicht diese Ebene, ja? Und diese Ebene ist relativ einfach zu erkennen, ja? Also es geht ganz offensichtlich um das, was jetzt noch kommen wird, weil er spricht ja auch von kurz, in der kurzen Zeit, in einer kurzen Zeit, also es muss kurz danach gewesen sein, geht es darum, dass er sagt, ihr werdet mich nicht sehen und dann werdet ihr mich sehen. Ihr werdet mich nicht sehen, Christus geht, er stirbt, er ist nicht mehr bei ihnen, sie können ihn nicht mehr sehen, er ist im Grab und eine kurze Zeit später, und ihr werdet mich sehen, er steht auf, er ist wieder unter ihnen, er ist mit ihnen zusammen. Und das ist so diese allererste Ebene, die man eigentlich erkennen könnte, wo man sagt, das ist es. Ja? Das ist das, was vor Augen ist. Wir sehen auch direkt im Anschluss, ich will euch dann noch mal ein bisschen mit reinnehmen, was da so passiert. Direkt im Anschluss kommt noch die Fürbitte für seine Jünger zum Vater. Ein total tolles Gebet, ja. Also empfehle ich wirklich, das mal sich anzusehen. Und dann kommt schon Gethsemane. Direkt danach ist Gethsemane. Das heißt, das ist so quasi der letzte intensive Austausch mit seinen Jüngern, was er ihnen zu sagen hat. Und da sehen wir, es ist ganz klar, was passiert. Kurz danach, Christus stirbt, er wird nicht mehr gesehen. Die Jünger sind traurig, das passt. Die Welt freut sich. Na, weiß ich nicht, ob das so passt, aber klar, ich denke mal, dass die herrschende geistliche Klasse, also die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben gedacht, jetzt sind wir am Ziel, wir haben das geschafft, was wir wollten, jetzt haben wir wieder Ruhe. Also da könnte man sagen, okay, die Welt freut sich. Und kurz danach, Christus, er steht auf von den Toten, er wird gesehen und die Traurigkeit der Jünger verwandelt sich in Freude. Fertig, oder? Könnten wir jetzt Schluss machen und Abendmahl feiern und wären vielleicht sogar noch vor 11 fertig? Ihr kennt mich ja. Soll es das denn schon gewesen sein? Wenn wir uns den Text nochmal genau angucken, dann merken wir, irgendwas ist da schief. Das reicht noch nicht. Da muss noch was sein. Und ich lese euch nochmal drei Textpassagen vor und betone mal eins oder zwei Wörter, wo wir sagen, das passt in dieses Bild noch nicht rein. Da fehlt noch ein bisschen was. Da wird gesagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Okay. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Also ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Bei der Himmelfahrt, wenn er zum Vater geht, da sehen sie ihn ja dann wieder nicht mehr. Also da könnte man sich das irgendwie noch so ein bisschen zurechtbiegen, aber jetzt kommt was, schwierig. Da steht nun, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Also jetzt habt ihr schon Traurigkeit. Sie sind zusammen. Warum ist jetzt Traurigkeit? Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag, am Tag der Freude, werdet ihr mich nichts fragen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ist das so, als Sie ihn wieder gesehen haben, dass Sie ihn nichts gefragt haben? Ich habe mir ein paar Predigten dazu angeguckt. Da wurde dann auch so ein bisschen erläutert und gesagt, ja, das stimmt schon. Die Bibel berichtet nichts darüber, dass Sie groß gefragt haben. Aber das ist auch ein bisschen schwierig und weit hergeholt. Ich weiß nicht, ob so zum Beispiel die Emmaus-Jünger, als sie miteinander gesprochen haben, dass die dort überhaupt keine Fragen gestellt haben. Zumindest haben sie gefragt, weil sie ihn noch nicht erkannt haben, weißt du denn nicht, was passiert ist in den letzten Tagen? Also schwierig, ob es das wirklich ist. Und der dritte Punkt, der dritte Teil, wo ich sage, so einen Teiltext habe, wo ich sage, das verstehe ich überhaupt nicht, auch nicht in dem Kontext. Das ist, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Ich komme jetzt so zu der zweiten Dimension und versuche mich da so ein bisschen anzunähern. Und ich bitte euch, das, was ich euch jetzt so sage, das sind wirklich so Eindrücke und so ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Ich will also kein Dogma aufstellen. Das ist jetzt also keine Grundlehre, die ich euch jetzt vermittle, wo ich sage, nur so ist es richtig, sondern das ist für mich ein Annäherungsversuch, um rauszukriegen, was steckt da vielleicht noch drin in diesem Text, der eigentlich so einfach daherkommt, ja, mit so ein paar einfachen Wörtern und wo wir sagen, jetzt haben wir es ja eigentlich schon begriffen. Also, dieses Bild mit der Frau, die gebiert, also die vor der Geburt steht und traurig ist, das passt irgendwie nicht, finde ich, zu diesen Jüngern nach dem Tod und vor der Auferstehung von Jesus. Ja, denn das ist ja der Zeitpunkt der Traurigkeit, den wir nachvollziehen können. Jesus ist gestorben, die Jünger sind traurig. Das passt aber auf dieses Bild mit der Frau nicht so richtig, denn die Angst der Jünger oder die Traurigkeit der Jünger kommt ja aus mangelndem Verstehen. Sie haben ja nicht verstanden, was da passiert. Oder vielleicht auch aus mangelndem Vertrauen. Das heißt also, vielleicht haben sie was verstanden, aber sie haben gedacht, nee, das kann ja so nicht sein. Die Schwangere, dort steht ja, sie ist schwanger und sie ist traurig. Die Schwangere weiß doch, dass sie schwanger ist. Das ist doch keine Überraschung für sie. Und das ist doch nichts, wo ein mangelndes Verständnis da ist über die eigene Situation. Ja? Also man kann sich ja nicht schwanger fühlen und dann gucken, ob das vielleicht passt oder nicht. Also man kann vielleicht schwanger aussehen, ja, aber und nicht schwanger sein, aber das irgendwo passt da was nicht. Und die Schwangere hat doch auch keine Angst, weil sie etwas nicht verstanden hat. Also da muss irgendwie noch ein bisschen mehr in diesem Bild drin sein, habe ich mir gedacht. Und das ist mit der Traurigkeit der Gebärenden, das hat mich nicht losgelassen. Also ich habe wirklich Auslegungen hoch und runter gelesen zu diesem Text und ich habe festgestellt, dass andere Ausleger gehen nur auf die Angst ein. Die haben die Angst im Fokus und sagen, okay, wir befassen uns mit der Angst der Schwangeren, die hat Angst vor was auch immer und das ist, kann man verstehen. Es gibt sogar Bibelübersetzungen, die lassen auch das Thema Traurigkeit komplett raus. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich es. Vielleicht ist das einfach ein Wort, was eingefügt ist und was da gar nicht reingehört vom Urtext. Irrtum, es steht dort. Es steht dort das Wort Traurigkeit. Und was bedeutet diese Traurigkeit? Das bedeutet innere Traurigkeit. Also ich hatte gehofft, dass Andrea heute hier ist, die das mit der Schwangerschaft ja nun gerade hinter sich hat und wollte sie mal interviewen und fragen, wie ist denn das? Kannst du das nachvollziehen? Eine Traurigkeit in der Schwangerschaft, wegen der Schwangerschaft? Schwierig. Angst, ja okay, bevor das Kind gekommen ist, aber Traurigkeit. Also habe ich mich veranlasst gesehen, mich über Schwangerschaft zu informieren und habe schon gedacht, ach du, nicht, dass Anja zufällig, meine Frau zufällig sieht, dass ich hier irgendwas mir über Schwangerschaft angucke. Was sollte das für einen Grund haben? Also, aber es gibt ein Krankheitsbild in der Schwangerschaft, das nennt sich Schwangerschaftsdepression. Ich habe gegoogelt, Schwangerschaft und Traurigkeit, ja, also wie kann das zusammenpassen? Und dann bin ich auf dieses Krankheitsbild gekommen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, in der Schwangerschaft traurig zu sein. Und das ist die Ursache, die Schwangerschaftsdepression. Und dann habe ich eine Definition dazu gelesen, wo ich gedacht habe, das könnte es sein. da könnten wir auf den richtigen Pfad kommen. Die Schwangerschaftsdepression ist nicht hormonell bedingt, wie man annehmen mag. Vielmehr ist es eine richtige Depression, die durch die ganzen Veränderungen, die die Schwangerschaft mit sich bringt, ausgelöst wird. Man denkt automatisch über die Zukunft nach, über die eigene Kindheit, und das kann bei Frauen, die zu Depressionen neigen, zu einem Ausbruch der Krankheit führen. Okay, also da geht es um das Thema Zukunft, da geht es um das Thema Veränderung, und das kann einen, obwohl man eigentlich einen Grund hat, sich zu freuen, Angst zu haben, ja, aber das kann einen traurig machen. Sind wir jetzt schon weiter mit dem Text? Was hat das mit unserem Text, was hat das mit der Situation zu tun? Ich habe, und das hat mich so gefasst, ja, ein Bild gehabt davon, wo wird denn in der Bibel noch davon gesprochen? Von einer Situation, wo etwas beschrieben wird mit einer Schwangerschaft und wo die Situation einer Traurigkeit da sein kann. Offenbarung 12, Vers 2. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Ein Bild für Israel, wartend auf den Messias. Wir kommen an die Sache, glaube ich, schon etwas dichter ran. Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und Matthäus 24, Vers 8, die Endzeitrede von Jesus. Dies alles, also wird beschrieben, was am Ende der Tage kommen wird, ja, die ganzen schlechten Sachen. Und dort steht, dies alles ist der Anfang der Wehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, dass die Schöpfung Traurigkeit hat, dieser Schwangerschaftsprozess, da wird auch darauf gewartet, dass etwas kommt. Die Schöpfung liegt in Wehen und hat Traurigkeit und sehnt die endgültige Wiederkunft, die endgültige Niederkunft von Christus herbei. Das war so das, wo ich gedacht habe, das könnte es sein. Das könnte sein. Also, wie gesagt, kein Dogma. Ja? Hier, das ist der kurze Abstand, kurz. Ja? Und dann gibt es ja so die Möglichkeit, wenn man dann so etwas weiter blickt, zweite Dimension, dickerer Stift war nicht verfügbar, sorry. Ich mache auch nicht mehr als bloß nochmal einen Strich. Ja, also ich mache einen zweiten Strich. Das Auge, der kurze Zeitraum, die erste Ebene, das was vor Augen ist, ja. Jesus stirbt und er steht auf. Und die zweite Dimension, weil, wie passt das jetzt zusammen? Wenn die Welt jetzt traurig ist, in dieser Schwangerschaft und auf die Niederkunft, auf die Wiederkunft von Christus wartet, dann passt das auch so ein bisschen, dass wir sagen, da wird die Freude vollkommen sein. Wenn Christus wieder da ist, wird die Schöpfung, ja, sich freuen. Das ist dieser Zeitraum. Ja? Also erst ein Zeitraum von Traurigkeit. Wir warten, wir sind traurig, es geht alles den Bach runter, das muss man einfach konstatieren. Ja? Es gibt hier und da, gibt es schöne Situationen und wir freuen uns und das ist ganz toll, da komme ich auch gleich noch zu, aber im Grunde geht es aufs Ende zu, man merkt das. Ja? Und da gibt es diese Traurigkeit, ich sag mal, die Schwangerschaftsdepression der Welt. Und hier, zu dem Zeitpunkt, wenn Christus wiederkommt, da ist die Freude vollkommen. Da ist die Freude vollkommen. Und jetzt kommen wir vielleicht so an den Punkt, sagen, jetzt macht das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Sinn, weil wenn Christus wiederkommt, dann wird Freude sein. Dann ist der Zeitpunkt da, wenn das keine Fragen mehr offen sind. Wir wissen aus der Bibel, dann ist der Zeitpunkt da, dass auch sein Volk ihn erkennt. Auch da hören die Fragen auf, ihnen werden die Augen geöffnet. Und auch für uns, es wird beschrieben, dass sich jedes Knie beugen wird. Alle werden ihn erkennen und werden sagen, na klar, das ist der Zeitpunkt. Hosanna, gelobt sei, der da kommt. Gelobt sei, der da kommt. Wie gesagt, meine Interpretation, sehr persönlich, aber das ist so eine Perspektive, wo ich sage, vielleicht ist dieser Text und gerade dieses Bild mit der Schwangeren so ein Schatten, so eine Vorausschau auf das größere Ganze. Darauf, dass wir, solange der Herr nicht endgültig wiedergekommen ist, das zweite Mal wiedergekommen ist, wir diese Grundtraurigkeit haben und sagen, wann ist es denn soweit? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das herbeisehnt, ob ihr sagt, es wäre schon schön, wäre schon Zeit. Mir geht es manchmal so. So, jetzt fertig. Reicht schon? Dritte Dimension. Wenn das alles so wäre, nur so, und da käme nicht noch etwas dazu, dann wäre Freude für uns heute nicht mehr als eine Hoffnung. Weil wenn wir sagen, ja, die Jünger haben damals diese kleine Episode der Freude gehabt, als Jesus wieder da war, dann ist Jesus nach der Himmelfahrt, war er wieder weg. Jetzt haben wir wieder so diese Grundtraurigkeit, 2000 Jahre, ja, und wir haben diese Traurigkeit noch bis zu dem Zeitpunkt, wo Christus wiederkommt. Da wird das mit der Freude wird schwierig. Das heißt, Trübsal und Traurigkeit Pflicht für uns Christen? Weiß ich nicht. Es gab ja in der Vergangenheit den ausdrücklichen Wunsch, und den habe ich auf mich auch projiziert, nach Erbaulichkeit in der Predigt. Ja? Danach, dass Ermutigung da ist. Und wenn ich jetzt damit aufhören würde und sagen würde, also so ist es und jetzt können wir traurig sein, bis der Herr wiederkommt und dann haben wir Grund zur Freude, dann wäre es ein bisschen kurz gegriffen. Und dann wäre auch, das würde auch nicht so passen, weil die Realitäten sind ja anders. Wir haben ja heute auch Grund zur Freude. Woran liegt das? Wie kommt das? Also, der Herr ist weg und noch nicht wieder da. Das heißt, diese zweite Dimension reicht nicht aus. Nun steht da aber, und den Vers haben wir noch nicht aufgelöst, ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Das bedeutet, denke ich, den Kopf heben, aus dieser Situation, dieser zweiten Dimension heraus, dass wir sagen, ja, es geht ein Bach runter, aber wir heben den Kopf und schauen über die Umstände dieser Welt hinaus. Und dann können wir auf Christus sehen, klar sehen. Er ist jetzt körperlich nicht hier, ja? Und wenn wir darüber nachdenken, er ist körperlich jetzt nicht hier, aber da ist doch noch was. Irgendwas ist da noch, was uns auch Freude bereitet im Blick auf Christus. Was hebt uns den Kopf über die Umstände dieser Welt hinaus? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Können wir das mal haben? Kann man das sehen? Also ich beschreibe euch mal. Hier ist so eine Waldlinie. Ja? Da kann man Berge sehen und eine, ich würde sagen, untergehende Sonne und ein Wolkenmeer. Und das war für mich, so wollte ich euch mal mitbringen, wie das aussieht, wenn man aus dem Dunst, aus dem Wolkendunst herauskommt und dann diese Situation hat, dass man weit blicken kann. Ja? Also das konnte man sich vorher überhaupt nicht vorstellen. Man war so gefangen in den 5 Metern, die man vielleicht gesehen hat. Also ich habe mit Anja gerade vor kurzem eine Wanderung gemacht auf dem Brocken, da war das genau so. Ja? Also wir haben gedacht, wir haben uns den falschen Tag ausgesucht. Ja? So ein schlechtes Wetter und dann geht man im Harz spazieren oder wandern, das ist vollkommener Quatsch. Und es war wirklich ganz schlechtes Wetter, dunstig, man hat kaum die Hand vor Augen gesehen. Und dann oberhalb von 900 Metern, 950 Metern, fing es an aufzureißen. Und dann war plötzlich so eine Situation da. Man konnte ganz weit schauen. Oberhalb eines bestimmten Levels konnte man total gut sehen. Tja, wie ist das? Was gibt es da für eine Möglichkeit, dass wir diesen Kopf so heben können, dass wir so weit schauen können? Es gibt da einen Vers 33, in Kapitel 16, dort steht, dies habe ich zu euch geredet, da wird begründet, warum er ihnen das alles so sagt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich wiederhole nochmal, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, die ganze Welt mit ihrer Traurigkeit, ja, aber die Welt ist überwunden und wir haben Frieden in ihm. Was ist die dritte Dimension? So geht's. was auch immer. Also die dritte Dimension ist, das ist die dritte Dimension. Das ist das Zeichen für Gott. Ein Auge im Dreieck. Das Zeichen für Gott. Ich habe jetzt einfach ein Dreieck um dieses Auge gemalt. Gott ist in uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, der unseren Kopf so weit hochhebt, dass wir sagen können, wir können viel weiter schauen. Wir können viel weiter schauen. Wir brauchen nicht in dieser Traurigkeit zu verharren. Das heißt, diese dritte Dimension, die findet schon jetzt gleich hier statt. Also Pfingsten kommt. Und so ist diese dritte Dimension, diese Tatsache, dass der Heilige Geist gekommen ist, nachdem Jesus gegangen ist, ist auch eine Offenbarung darüber, wie das funktioniert mit der Dreieinigkeit, ja, was für uns auch eine große Herausforderung ist. Wie sollen wir das begreifen? Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wenn ihr mal ein bisschen ein paar Verse vor Vers 16 lest, die Verse 14 und 15 direkt davor. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist vom Heiligen Geist die Rede. Alles, was der Christus spricht, alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er, der Heilige Geist, von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Das ist geistliche Mengenlehre. So funktionieren Mengen und so funktionieren Situationen und Existenzen geistlich. Und darüber hinaus, Johannes 16, Abvers 5. Deswegen ist gut, auch mal die Kapitel davor und danach zu lesen. Da schließt sich das Ganze auf. Da merken wir, dieser Text, den wir hier vor uns haben, der muss was mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Der muss was mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und das ist dieser Schnitt, der durch dieses ganze Zeitthema durchgeht, dass wir sagen, natürlich haben wir die Hoffnung und die Erwartung, Christus kommt wieder und er wird unsere Freude vollkommen sein. Natürlich haben die Jünger diese Situation gehabt, dass sie eine Zeit traurig waren und dass sie sich dann total gefreut haben, als sie den auferstandenen Christus getroffen haben. Für uns heute gilt aber auch, wir haben den Heiligen Geist als die, die Jesus angenommen haben, als ihren Herrn. Der Heilige Geist hat vorher, bevor er zu Pfingsten ausgegossen wurde, ja, das waren so, ich sag mal, so Gastauftritte. Ja? Also klar war der Heilige Geist da auch wirksam, in einigen mehr, in einigen weniger. Manchmal hat er sogar Menschen angerührt, die überhaupt nicht mit Gott gegangen sind, hat sie bewegt, etwas zu tun im Interesse Gottes. Aber mit Pfingsten eine ganz andere Dimension. Mit Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen, überfließend in uns hinein. Und das bedeutet Gott mit uns, Gott in uns, schon jetzt Frieden in ihm, schon jetzt, weil der Heilige Geist in uns ist. Das ist etwas, ich weiß nicht, ob man alle diese drei Sachen sofort sieht, wenn man auf diesen Text schaut. Aber das ist das, was der Heilige Geist durch Schmerz, Blut nicht, aber Tränen und Schweiß in der letzten Woche aufgeschlossen hat für diesen Text. Ich freue mich darauf, wenn ich von euch Feedback bekomme und ihr sagt, da gibt's noch mehr. Würde ich mich wirklich freuen, wenn aus diesem Text noch mehr zu euch spricht. Amen.